Diese Woche geht es wieder um das zentrale Thema Personal. Und ich habe mit Lars Rabe von Digital Vikings diese Woche jemanden eingeladen, der das Thema aus der externen Sicht einmal erklären und berichten kann. Und wir gehen zusammen durch ja ein Stück weit die Geschichte von Digitalteams innerhalb von Nicht-Digital-Organisationen. Das heißt, wie sind die Organisationen eigentlich im Laufe der Jahre damit umgegangen, mit diesen neuen Anforderungen? Dann schauen wir, dass wir die Frage beantworten können, wie baut man eigentlich High-Performance-Teams auf und was ist eigentlich aus der Rolle des Chief Digital Officer geworden? So, und zu guter Letzt, dann gehen wir nochmal auf die Frage ein, wo sollte man denn geschickterweise das Thema E-Commerce in der Organisation verankern, wenn man eine sogenannte High-Performance-Organisation werden möchte und damit den Wettbewerb ausstechen und langfristig wettbewerbsfähig bleiben will. So, jetzt kommt das Intro und dann geht's los. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Handelsrouten 2.0, dem E-Commerce-Podcast für Markenhersteller und Amazon-Vendoren. Heute mit der Folge "Der Chief Digital Officer ist tot" mit Lars Rabe von Digital Vikings. So, dann gehen wir direkt rein. Also Lars, schön, dass du da bist. Kurz das Intro von mir. Ich lade ja nicht irgendwen hier ein, sondern nur Köpfe, von denen ich meine, dass auch wirklich ein Mehrwert für die Hörer da ist. Und dazu gehörst definitiv du. Ich weiß, dass du einen Hintergrund hast, der fast ähnlich wie bei mir. Wir sind so um das Jahr 2000 im E-Commerce gestartet, sind seitdem in diesem Feld unterwegs. Bei Lars ist es so, dass er von 2000 an eine SEO-Agentur gegründet hat, eine Performance-Marketing-Agentur mehrere Jahre betrieben hat, die an Intershop verkauft, die es heute noch gibt, als Feed Dynamics. Dann hat er für Demandware 8 Jahre lang das Europageschäft aufgebaut und Demandware ist heute Salesforce Commerce Cloud. Und seit 2019 oder 2020 ist es, glaube ich, bist du Geschäftsführer oder Mitgeschäftsführer bei Digital Vikings. Das ist vielleicht aktuell die wichtigste Personalberatung im E-Commerce-Umfeld aus meiner Sicht. Und ich will noch mal kurz kleine Anekdote, wie wir den ersten Kontakt hatten. Das war so 2019, 2020. 2020. Da bist du mir aufgefallen, weil wir hatten ein Gespräch zu der Besetzung Chief Digital Officer, so wie die Folge heute heißt, bei einem koreanischen, Elektronikkonzern. Und ich fand damals auffällig, ich dachte zuerst, ein Headhunter ruft an. Und im Gespräch wurde dann klar, wir hatten ein unheimlich tolles Gespräch, wie ich das in Erinnerung hatte. Da ist nicht irgendwer, der einfach jetzt eine Stelle besetzen möchte, sondern ich habe den ganzheitlichen, einen ganzheitlichen Ansatz da wahrgenommen und vor allem eine Kompetenz. Also du hast dann Sachen gesagt, wie es ist wichtig, um eine Strategie zu entwickeln, dass jemand auch im Detail schon operative Erfahrung in der Umsetzung hat und Software bedient hat, einen Online-Shop bedient hat, sonst kann er keine gescheite Strategie entwickeln. Und solche Dinge, die sehr bei mir resoniert hatten, wo ich sagte, das ist aber sehr ungewöhnlich für jetzt jemanden, der so eine Stelle besetzen möchte. Und vielleicht willst du dann gleich mal erklären, wie kommt man denn von Demandware, also von der technischen Seite, da wo es darum geht, technische Lösungen zu finden, in das Feld von HR und da wo es eigentlich komplexere Herausforderungen gibt, wo es menschelt, wo es um Organisationen geht. Wie kommt man denn von dem einen Feld in das andere?
Das ist eine gute Frage. Also Frank, erstmal schön, dass ich hier sein kann und freut mich total, dass wir das zusammen machen. Wir kennen uns jetzt ja auch schon mittlerweile seit fast 6 Jahren, ne? Und dass wir das jetzt mal zusammen aufnehmen, finde ich total klasse. Ja, wie kommt so dieser Schritt von der E-Commerce-Technologie, also erst Online-Marketing, dann E-Commerce-Technologie hin zu Organisationsaufbau? Das ist eine sehr gute Frage. Letztendlich war die Triebfeder dahinter, zwei Triebfedern, würde ich sagen. Also als ich bei Demandware damals unterwegs war, hatte ich einen Bereich aufgebaut, der hieß Retail Practice. Das heißt, wir haben unseren Kunden, und das waren damals überwiegend Hersteller, ne, also aus dem Fashion-Bereich, aus anderen Bereichen, die sehr früh quasi ins E-Commerce eingestiegen sind und dann Gas geben wollten. Von diesen Kunden haben wir halt geholfen, schneller PS auf die Straße zu bringen im E-Commerce. Da haben wir so ein Team von unterschiedlichen Leuten aus Online-Marketing, Shop-Management und so weiter, die gesamte Klaviatur kannten. Und die Frage, die aber immer wieder hochkam von den Kunden, wen brauche ich dafür? Wie mache ich das? Also was mache ich intern? Was gebe ich an eine Agentur raus? In welcher Struktur? Wie viele Menschen brauche ich überhaupt für eine E-Commerce-Organisation? Dann haben wir damals schon so einen Organisationsansatz entwickelt, ne, wie man so über so ein Business Model Canvas eine vernünftige Struktur baut. Ja, und das Interessante daran war, mein ehemaliger Kunde, der Thomas Scheben, war damals E-Commerce-Leiter beim großen Katalogversandhändler, der hatte Digital Vikings vor einigen Jahren gegründet und wir haben uns damals sehr gut verstanden und er hatte dann irgendwann mal gefragt, hier, Lars, hast du nicht Bock auf Personal? Und dann bin ich damals bei Digital Vikings eingestiegen, uns gehört die Firma zusammen. Und da habe ich quasi so das, was von den Kunden damals kam, was mich total begeistert hat, immer das Thema Organisation, weil es geht, um erfolgreich im E-Commerce zu sein, geht es viel weniger um Technologie, es geht halt viel mehr um die richtigen Menschen am richtigen Platz zu haben. Und das war so, wie gesagt, diese beiden Themen kamen zusammen und ich hatte Lust nochmal wieder ein eigenes Business zu gründen. Das ist ja jetzt quasi meine zweite Gründung als Unternehmer oder Mitgründung. Und das war so, ja, das ist so ein Leidenschaftsthema irgendwie. Das hat sich so, man kann viel aus der Historie heraus mitnehmen, was man gesehen hat. Ich habe wahnsinnig viele Unternehmen gesehen im E-Commerce und auch die Organisationsstrukturen. Und das haben wir dann quasi mit in Digital Vikings reingenommen. Und das war so, das ist so der Sprung aus der Technologie-Ecke heraus Richtung, wie schaffen wir es für unsere Kunden, soll auch nicht despektierlich klingen oder so, aber wie schaffen unsere Kunden es, High-Performance-Organisationen im Digitalbereich, insbesondere im E-Commerce-Bereich aufzubauen.
Ja, klasse. Also ich kenne dich ja nicht in dem Feld Software, ich kann mir das aber gar nicht vorstellen, weil das einfach in dem Feld so stimmig ist. Ja, was jetzt interessant ist, ich würde gerne einsteigen bei der Frage, weil du hast ja diesen Markt von Personal und Besetzung mit beobachtet und begleitet. Also es ist ja spannend, dass in die Organisation, hier geht es ja um Markenhersteller, da wurden plötzlich neue Anforderungen gestellt oder es kamen neue Aufgaben, die in die Organisation plötzlich abbilden musste. Und ich sag mal, bei den einen früher, schon um die 2000er oder noch vorher, bei manchen später, erst als Amazon dann als Kunde auftrat. Aber wie hast du, ich habe bei fast allen Markenherstellern gesehen, dass sie da Strategieprojekte gemacht haben und sich dann überlegt, wo hängen wir das auf, wie setzen wir das um? Und es hatte dann immer mit Personal zu tun. Also es war oft so zu sehen, man möchte gerne dieses Problem wegkaufen, indem man da jemanden hinsetzt. Und wie hast du das wahrgenommen? Was waren so die Wünsche im Laufe der letzten ja fast 16 Jahre im Bereich Personal, also so zwischen 2010 und heute? Wie hat sich das entwickelt? Was war damals die Idee, was man braucht? Und wie sind wir vielleicht, wenn wir bis Corona gehen, bis 2020? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, auch das, ne? Gute Frage. Heutzutage sind ja sehr viele Markenartikler dann auch nochmal sehr stark auf Amazon unterwegs. Das war ja früher noch gar nicht der Fall. Ja? Da ging es ja immer nur D2C, aber voll Direct-to-Consumer. Das war so, ja, ne? Also da war ja eher so Online und E-Commerce war ja so ein einstelliger Rundungsfehler in der P&L, ne? Und da sind natürlich Wachstumsgrößen drin gewesen, dass man unheimlich schnell wachsen konnte. Und der Fokus war meistens, also Technologie war häufig ausgegliedert an Dienstleister, an Agentur oder Technologiedienstleister. Viele haben auch Logistik ausgelagert an gewisse Player, sodass so So die ersten E-Commerce-Teams damals waren, haben sich ganz stark darauf fokussiert, wie kriege ich das Thema Shop-Management geregelt, das richtige Produkt mit dem richtigen Incentive an die richtige Person zur richtigen Zeit und natürlich vorgelagert das ganze Thema Neukundenakquise. Wie schaffe ich es, möglichst viele Neukunden zu gewinnen? Und da war das Thema Neukundengewinnungskosten nicht ein großes Problem im Vergleich zu heute. Ne? SEA-Kosten waren verhältnismäßig überschaubar noch und somit gab es eigentlich so zwei Teams, die erstmal aufgebaut worden sind im Unternehmen. Das war das Thema Customer Acquisition, ja, ganz viel SEA und dann kam später Meta dazu und so weiter. Und das Thema Shop Management, also Conversion, ne? Wie kriege ich dann den Traffic, der auf den Shop raufkommt, wie kriege ich den dann veredelt, dass der Kunde kauft? So, und das war so die Hauptaufgabe, ne? Also Merchandising im Shop und vorgelagertes Thema Online-Marketing.
Und mit was für Leuten hat man das versucht zu besetzen damals? Wo kamen die her? Weil das gab's ja nicht. Es gab ja irgendwelche Online-Händler, so wie ich mal einer war, die in der Regel, so wie ich meine Mit-Online-Händler, Marktbegleiter kenne, die oft nicht kompatibel sind, um in Corporates zu arbeiten. Ja. Also wo hat man die, wie haben die das besetzt?
Ja, das ist tatsächlich, das kommt auch mal so ein bisschen darauf an, welches Unternehmen das war. Also wir haben beispielsweise für einen großen Sportartikelhändler gearbeitet. Die haben dann ihr E-Commerce-Team in Holland aufgebaut, in Amsterdam. Weil da gab es solche Rollen schon eher. Da war, ne, also das ist ja so, E-Commerce kam ja sehr stark aus englischsprachigen Märkten heraus. Da gab es auch im Performance-Marketing deutlich mehr Menschen. Wenn ich jetzt ein reiner deutscher Online-Shop war, dann kamen einige Leute tatsächlich so aus dem Agenturumfeld, weil die wussten, wie man größere Kampagnen managt, Kampagnen-Setup managt. Das Thema Shop-Management war total unterbelichtet. Die mussten wir teilweise als Softwarehersteller ausbilden, ne? Wie ich auch mit gewissen, ne, Promotions umgehe. Da ging ja sehr viel auch über Promotions. Ich habe Neukunden über Promotion-Kampagnen gewonnen und so weiter. Also hat man sich auch teilweise Menschen geholt, die dann so, ne, die aus dem klassischen Versandhandel gekommen sind, weil die kennen die Klaviatur, wie das ganze Thema läuft. Und dann wurde halt viel Training on the Job gemacht. Also muss man sagen, weil es gab auch nicht so mannigfaltige Tools. Ne? Also heutzutage gibt es so viel Technologie in dem Thema, wie ich meinen Shop manage oder auch mein Online-Marketing. Das war so in den 2010er Jahren noch nicht so wahnsinnig also war schon ausgeprägt, aber nicht so stark wie heute.
Ja. Und wie hat sich das vielleicht nach Corona, kannst du da noch eine Veränderung sagen? Weil da ist ja plötzlich ein Aktionismus passiert, so dass jedes Unternehmen, ob Retail, Hersteller, Marktplatz, aktiv werden musste, notgedrungen, und viele sind in Aktionismus verfallen, und es gibt ein Davor und Danach aus meiner Sicht durch die Homeoffice-Kultur und so weiter. Wie würdest du die Zeit danach beschreiben?
Ja, also wir befinden uns ja eigentlich so gerade so in dieser Post-Corona-Phase nach wie vor. Das Interessante war ja tatsächlich, Thomas und ich haben ja Digital Vikings zusammen gemacht. Also das Unternehmen gab schon ein paar Jahre noch, aber wir sind ja zusammen eingestiegen im Jahr 2020. Wir haben gesagt, okay, unser Fokus ist E-Commerce, weil das können wir. Thomas aus dem Versandhandel, ich kam mit der Erfahrung von wahnsinnig vielen Kunden. Und dann auf einmal haben alle gesagt, dann kam Corona, Lockdown, und auf einmal haben alle Unternehmen alle ihre Personalplanung über den Haufen geworfen und haben erstmal nichts gemacht. Das ging so bis September, Oktober 2020. Und dann haben die auf einmal gemerkt, oh, die Leute wollen ja online bestellen. Das ist unser Strohhalm nach draußen in Wachstum.
Wettbewerber hat einen Online-Shop, habt ihr es gesehen?
Ja, genau. Und auf einmal, dann ging die Rakete ab. Und dann ist auch mal der Online-Shop ausgefallen, weil wegen Überlastung und so weiter. Das gibt es heutzutage alles gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, diese Corona-Phase war auf jeden Fall die Phase der Professionalisierung, insbesondere im Bereich Frontend, würde ich sagen. Also sprich, noch besser, schneller, effektiver Kunden zu gewinnen. Auf einmal wollten sie alle Kunden gewinnen. Das heißt, die Werbekosten sind massiv nach oben geschnellt. Corona war meines Erachtens auch die Geburt der massiven Skalierung der Online-Marktplätze, insbesondere von Amazon. Das war ja früher so, du hast ja teilweise ein Unternehmen gehabt und gesagt, wir verkaufen nicht auf Amazon. Das ist ein Wettbewerb. Ne? So in der Vor-Corona-Zeit war das tatsächlich so. Man merkt, das ist ein riesen Absatzkanal. Ne? Ich meine, wenn du überlegst, Amazon macht 63% des gesamten Online-Marktes in Deutschland. Ne? Also mittlerweile.
Wenn nicht mehr.
Wenn nicht sogar noch mehr. Genau. Und somit kamen doch komplett neue Berufe hoch. Ne? Also die ganze Thema Marketplace-Management und Retail-Media und alles, was damit zusammenhängt. Also das hat sich, also man hat gesehen, dass die Organisationen unheimlich schnell gewachsen sind. Customer Acquisition Costs sind gestiegen und somit hat sich das Ganze Richtung Exzellenz, auf der einen Seite stärker Richtung Exzellenz verschoben, Richtung Data, weil es kommen ja so mehrere Faktoren zusammen. Auf einmal ist Rechenleistung verfügbar, das war früher nicht. Alles hat sich in die Cloud verlagert, das war früher auch nicht. Auf einmal habe ich die maximale Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Also kamen neue Themen hoch. Ne? Also es ging jetzt nicht mehr nur um Shop-Management und Customer Acquisition. Es ging dann vor allem um das Thema, da kam das Thema Customer Lifetime Value auf einmal hoch. Ne? CLV. Das war früher, war vielleicht wichtig, aber das war jetzt nicht das Problem, weil Neukunden zu gewinnen war nicht so teuer. Dann kam das Thema CRM und Loyalty hoch. Was mache ich denn mit den ganzen Kunden, die ich jetzt habe? Ne? Die sollen ja möglichst mehrfach kaufen. Wie gehe ich mit dem Thema Data um? Wie gehe ich mit dem Thema Marktplätze um? Wie verzahne ich das Ganze vernünftig miteinander? Somit sind die Organisationen schon deutlich komplexer geworden und die Unternehmen haben begriffen während Corona, das ist nicht einfach so mal eine Spielwiese, weil du hast ja Markenhersteller gesehen, die haben mal so eine kleine GmbH gegründet, die hieß dann XY E-Commerce GmbH. Und die sollen mal ein bisschen spielen, weil die haben das eh nicht in ihre Organisation reinbekommen, weil die viel zu langsam waren. Und auf einmal merken die, das nimmt ja einen signifikanten Anteil meines Umsatzes. Das sind nicht nur 5%, das sind nicht nur 10%, das sind auf einmal 25% bis 30, 40, 50% meiner Umsätze. Und das war meines Erachtens so dieser Tipping Point durch Corona, weil wir wären sonst wahrscheinlich heute erst an dem Punkt, wo die Unternehmen sich das professionell oder noch professioneller überlegt hätten. Aber durch Corona wurden sie quasi reingezwungen in dieses Thema. Wir müssen das Thema wirklich ernst nehmen. Vor allen Dingen auch von der Organisationsseite.
Ja. Und innerhalb der Organisation, also das ist aus meinem Blickwinkel, ist das bei Herstellern vor allem, ist das Thema E-Commerce, was dann oft gleich mit Amazon war, bei Hardwarenherstellern oder Durables, wie es so heißt. Da ist es ja wild gewachsen. Und da habe ich jetzt, sagen wir mal, vor 10 Jahren wurde ich häufiger gefragt, ja, wo hängen wir es denn auf? Ist das Sales oder Marketing? Oder ist IT? Die machen ja auch was mit Computern, so wie sie. Also die Frage, wo hängt man dann dieses neue Thema auf? Wo war das damals und heute primär?
Ja, das ist tatsächlich immer so ein Diskussionspunkt gewesen. Ich würde sagen, kleines Unternehmen, da hing es erstmal in der IT. Komm, wir machen mal so einen Shop, ne? Und dann werden wir den irgendwie bedienen und so weiter. Und der IT-Leiter völlig überfordert, hat vorher nur Workplace und was weiß ich alles gemacht, ne? Also du machst doch Technik. Das ist genauso, wenn du einen Anwalt fragst, du bist der Anwalt, kümmere dich mal drum, ich habe hier ein Rechtsproblem, ne? Also gab's. Dann hast du so das weitere Thema gehabt. Das ist im Vertrieb durchaus ab und zu mal hängen, aber eher weniger. Der Vertriebsleiter hat gesagt, ich kann damit nichts anfangen. Ich habe meinen Außendienst hier draußen und wir haben unsere Vertriebspartner, wir haben unsere Handelsstrukturen. Wir müssen mit E-Commerce aufpassen, weil die macht mir sonst meine Handelslandschaft kaputt. Aber gab es in einigen Bereichen. Und es war ganz häufig, war es im Marketing aufgehängt, weil der E-Commerce war so ein bisschen Marketing-Mechanismus. Ja, und da hing so jetzt dieses E-Commerce, weil jeder hat dann irgendwie eine Frage gehabt. Die Technologie muss laufen, ja, macht die IT. Marketing kennt sich nicht mit Technologie aus. Das Markenbild muss wiedergegeben werden, ja, macht Marketing, aber wir müssen auch Performance machen. Wir haben Umsatzziele. Marketing, wir machen eher Brand. Und dann sagt der Vertriebsleiter, E-Commerce ist nicht wichtig genug für mich, weil ihr macht nur 5% meines Umsatzes. Das mache ich mit einem Handelspartner. Und in diesem Spannungsfeld war dann ganz häufig E-Commerce und wurde dann irgendwo aufgehängt. Und dann hat man manchmal halt tatsächlich so diese eigene kleine GmbH draus gemacht, weil das Unternehmen relevant und groß genug war. Da haben die dann eigene Geschäftsführer reingesetzt. Birkenstock ist so ein Beispiel. Birkenstock hat die Birkenstock, glaube ich, Digital GmbH gegründet in München. Birkenstock kommt aus der Nähe, kommt da, glaube ich, aus der Nähe südlich von Bonn, Köln, da die Ecke Neuwied. Ganz traditionelles Unternehmen und gesagt, nee, wir machen das als eigenes kleines Schnellboot, was, glaube ich, damals eine gute Entscheidung war, weil die Organisation das nicht hätte machen können und somit wurde das komplett ausgelagert. Mhm. Nochmal an einen komplett anderen Standort, wo auch Talente verfügbar waren, weil du kriegst die Talente nicht nach Neuwied damals, ne? Und da war auch die Homeoffice-Thematik noch gar nicht so ausgeprägt. Und somit gab es da immer so unterschiedliche Möglichkeiten, das aufzuhängen, weil man noch gar nicht so genau wusste, wie groß wird denn das Ding überhaupt? Ne? Können wir das in die Organisation machen und reinpressen oder nicht? Ne? Und du hast so viele unterschiedliche Interessenslagen. Und leider ist es halt auch so, dass Unternehmen halt historisch gewachsen sind und dadurch massive Silos im Laufe der Jahrzehnte entstanden sind, die du nicht mal ebenso wieder aufbrechen kannst. Und es geht nicht. Also es geht, aber halt nicht so schnell. Ne?
Ja, also ich glaube, die Herausforderung, das war das erste Projekt, wo ich um Rat gefragt wurde. 2014 oder so war das bei einem meiner Lieferanten. Ich habe einen Online-Handel ja für Fitness-Physiotherapie-Artikel gehabt. Da war die Frage, wir haben hier einen Online-Shop, guck mal drauf, wie würdest du das machen? Und ich hatte kurz vorher einen Online-Shop inklusive Warenwirtschaft, Datenmigration und Design erstellt. Alles zusammen hat 12.000 Euro gekostet und war in 3 Monaten fertig. Und dieser Shop jetzt da und hat funktioniert. Und der Shop, den ich dann da gesehen habe, der stand da 400.000 Euro gekostet und man war schon 2 Jahre dran. Und dann war jetzt erstmal in Frage, wow, was muss das hinterher können? Und meine Erkenntnis war dann, was kann das jetzt, was mein System nicht kann alles? Das ist ja unfair. Und dann habe ich aber genauer hingeguckt und festgestellt, gar nichts. Im Gegenteil, es ist sogar praktisch ein unbedienbarer Zombie in der Größe. Und wie kommt das? Und da war dann relativ zügig die Analyse, ja, das ist das Zusammenhängen mit diesen Silos, dass viele Beteiligte, bei denen keiner einen Fehler machen möchte, daran rumwursteln, von denen keiner eine Idee von einem Zielbild hat. Und in Summe hat man sich auch nicht getraut, die smarten Lösungen zu nehmen, weil die waren zu günstig und man konnte sich dann auch gar nicht mehr vorstellen, dass das irgendwie mit Software, die Online-Händler nutzen, gehen könnte. Und das fand ich ganz spannend, so das zu sehen. Und das ist dann einfach die Aufteilung, das Zerschnittensein der Organisation in die Silos, was E-Commerce so schwierig macht. Mhm. Und die heraus oder was ich dann gesehen habe, wo sind die so verankert gewesen? Da gibt's meistens im Vertrieb E-Commerce bei Herstellern, ganz am Anfang IT tatsächlich noch drin, was ganz krass war, weil die ja eigentlich dafür da sind, dafür zu sorgen, dass mehr oder weniger das Unternehmen sicher ist. Also wir haben sehr starkes Sicherheitsdenken und das dann im E-Commerce ist natürlich sehr schwierig.
Damals völlig unvorstellbar eigentlich, ne? Weil die IT war auch dann komplett überfordert. Ne? Ja. Also die IT hat sich ja auch komplett gewandelt im Laufe der letzten Jahre. Die sind ja hin zu genau, was du sagtest. Wir müssen dafür sorgen, dass der Betrieb des Unternehmens sichergestellt wird. Ne? Also das ist eine reine Betriebsschicht gewesen. Hin zu so der CIO von heute ist ein Business Enabler. Mhm. Ne? Also und
da. Ich würde gerne noch die anderen Gruppen, bevor wir gleich. Wir machen eine zweite Folge, weil wir sind schon, das ist so spannend. Wäre es schön rauszuarbeiten, wo ist es denn so in der Regel aufgehängt, das E-Commerce bei Unternehmen? Ich glaube, das ist viel interessiert und wo deine Meinung wird mich dann am Ende auch nochmal interessieren, wo du es optimalerweise aufhängen würdest. Aber ich würde dann noch mal auf die anderen Abteilungen, da ist ja meist im Vertrieb, manchmal im Marketing das Ganze gelandet und manchmal im Nirgendwo. Also wirklich irgendjemand hingesetzt wurde, wo noch nicht mal klar war, wo der hinberichten soll, sondern das einfach machen und dann am Ende zu irgendwem eine Stabsstelle war, wo sich keiner dafür interessiert hat. Irgendwo als Stabsstelle von dem der Organisationsteil, der die Discounter bearbeitet oder so. Wirklich im Nirgendwo. Und ich fand das spannend. Ne? Ja. Und rückblickend ist es dann spannend, auch auf die Unternehmen zu gucken, als dann E-Commerce wichtiger wurde, wie sich dann alle, am Anfang wollte es keiner haben und dann haben sich plötzlich alle darum gerissen. Mhm. Und wo hast du es häufiger gesehen? Im Marketing oder Vertrieb? Wo wurde E-Commerce aus deiner Sicht häufiger verankert?
Ich glaube, ich habe es häufiger im Marketing gesehen.
Ah, spannend, ich im Vertrieb.
Ja, also, aber das kann auch sein, dass sich das so ein bisschen die Waage hält, ne? Oder du hast dann tatsächlich, da kommen wir, glaube ich, auch nochmal drauf zu sprechen, ne? Die Geschäftsführung hat keine Ahnung von Digitalisierung, dann holen sie sich jemanden, den sie dann Chief Digital Officer nennen. Das ist ja auch so ein bisschen so die Tagline oder die Headline für unseren Podcast. So, und da sollte dann erstmal ein digitales Geschäftsmodell entwickeln, hat aber weder Umsatzverantwortung noch Budgetverantwortung und so weiter. So, dann wird das erstmal dahin geschoben und dann gucken wir, was passiert. Ja, und also weder nicht Fisch, nicht Fleisch, ne, sozusagen. Kann so ein bisschen Technik, so ein bisschen Vertrieb, so ein bisschen Marketing. Und dann haben sie von allen Seiten daran gezogen, ne? Und es ist schon interessant, aber es hat auch einen positiven Effekt gehabt letztendlich, weil auf einmal muss, also egal, ob das dann im Marketing oder im Vertrieb aufgehängt war oder halt auch in der IT, die mussten sich auf einmal damit auseinandersetzen. Mhm. Ne? Und die wollten das eigentlich gar nicht, weil die haben ja, waren ja so in ihrem kleinen Silo und es läuft ja irgendwie alles. Ne? Und auf einmal kommt der Vertriebsleiter um die Ecke, wenn es im Marketing hängt, sag mal, wie viel Umsatz macht man denn eigentlich damit? Ja, 10 Millionen. Was? 10 Millionen? Das ist auch doch mein Umsatz. Marketing ist mein Umsatz. Ne?
Ja, nee, genau.
Und dann ging das Gehacke nämlich los, als auf einmal relevante Umsatzgrößen hochkamen. Ne? Also, und ich sehe das teilweise heute noch. Ne? Also ich hab einen Kunden, Hersteller, skandinavischer Hersteller, Mittelstandsunternehmen. Ne? Da ist die Umsatzverantwortung im Vertrieb. Aber das ganze operative Doing hängt im Marketing. Und ich sage, boah, auch schwierig, ne?
Ja. Ja, ist immer die Frage. Dafür wird dann, am Ende wurden dann diese Schnellboote versucht zu bauen.
Genau. Ja.
Aber ja, es gibt Data, es gibt das Problem ist ja, jemand alleine, das war nochmal, warum ist mein Online-Shop so günstig gewesen? Ich war halt alleine mit ein paar Mitarbeitern, aber ich habe alles entschieden. Ja. Genau. Und aber im Nachhinein wurde mir dann klar, als ich dann bei Corporates war, ich wusste über Data, ich wusste über meine IT Bescheid, ich wusste über das Performance-Marketing habe ich selbst angeleitet, ich wusste über das Marketing, ich wusste, was Vertrieb, dass das performant sein muss. Also ich muss mich um die Logistik kümmern, ich muss mich darum kümmern, dass ich Kartons habe und muss mich am Ende um alles kümmern. Und jemand alleine schafft's ja, als ja schon seit 30 Jahren schaffen das ja Leute, bei eBay was einzustellen und zu verkaufen, ist ja nicht so kompliziert. Das Schwierige ist aber für eine Organisation, die, um steuerbar zu sein, dann zerschnitten ist, ein Konzern ist zerschnitten in Logistik und Vertrieb und Personal und IT. Und in jedem dieser Silos sind Menschen, die studiert haben in diesem Bereich, Karriere gemacht haben in diesem Bereich. Und wenn die jetzt miteinander ein Paket verschicken sollen oder einen Online-Shop installieren, dann sind die halt alle getroffen. Und das Thema zusätzlich erschwerend ist, dass es alles außerhalb deren Komfortzone und Prozesse liegt. Also es ist ja immer was man on top macht. Und jeder muss dann glauben, was der andere erzählt. Sagt der Logistikleiter, Paket verschicken kostet 12 Euro. Karton kostet so und so viel, da müssen die anderen das glauben. Die können nicht anfangen, das zu diskutieren. Und da ist der Vorteil, wenn man dann alleine wenn einer für alles verantwortlich ist, dann muss der sich darum kümmern, weil er weiß, okay, wenn das 12 Euro kostet, dann kann ich hier zumachen. Also muss ich eine Lösung suchen. Das ist gerade das Bottleneck. Und ich glaube, dass das die große Herausforderung ist, weil innerhalb der Unternehmen dann die E-Commerce-Verantwortlichen halt nicht das Standing hatten, diesen ganzen Alpha-Tieren zu erklären, dass es doch geht oder gehen muss oder wie auch immer. Und die viele der CDOs, die ich zumindest gesehen habe, einige, nicht viele. Ich habe es manchmal gesehen, dass da Leute besetzt wurden, die halt auch keine Ahnung von diesem ganzheitlichen Prozess hatten. Also was kostet das, ein Paket zu verschicken? Das muss man einfach wissen, was das im Markt kostet, um eine Strategie zu entwickeln und sich dann auch Dinge sagen zu lassen oder nicht sagen zu lassen. Ne?
Geht ja bei der Sortimentsplanung schon los, ne? Welche Mengengerüste brauche ich? Gehört mir das Sortiment im Online-Shop überhaupt? da habe ich schon Dinge gesehen, dass der Online-Shop die Leftovers bekommen hat, ne? Das, was noch übrig ist.
Ja.
Ich habe kein eigenes Sortiment. Die haben das Sortiment bekommen, die mussten das Sortiment verkaufen, was da reingesteckt worden ist, aus irgendeinem Einkaufsprozess oder irgendwas. Ne?
Ja.
Restposten. Ja, tatsächlich, ne? Restposten und dann am besten zum UVP verkaufen, ne? Und dann
hast du so Umsatzziele. Ja. Das hat man natürlich so gemacht, das waren dann ja auch Kanalkonflikte, die kamen, um die Handelspartner nicht zu verschrecken, die dann gesagt haben, die Einkäufer, warum habt denn ihr hier einen eigenen Online-Shop? Und dann kommt nur für Restposten. Aber für den, der es machen muss, ist das natürlich ein Pain in the Ass, weil es gibt ja nichts Blöderes als für Artikel, wo man 10 Stück von hat oder 100 oder was weiß ich, die danach weg sind. Ja. Extra Bilder, Texte und so weiter, das ganze Zeug zu machen, wenn man weiß, das ist danach vorbei. Sehr undankbar. Ja.
Was auch nochmal ganz interessant war, was wir so gesehen haben, die Anforderungen an die Organisation, gerade wenn du dir das Logistikthema anschaust. Ne? Also die ersten Pioniere im Bereich E-Commerce von Markenartikeln her, von Markenherstellern, also neben dem Elektronikbereich, das ging immer irgendwie relativ schnell. Da kam ja relativ schnell dann der Fashion-Bereich rein. Und Fashion-Markenartikler kannten halt nur Palettenlogistik. Ne? Die haben eine Palette rausgeschoben, Verkauf, wer wie wo abverkauft hat, egal. Mhm. Das Inventarrisiko wurde eigentlich auf den Handel abgewälzt. Mhm. Und auf einmal haben sie es selbst. Auf einmal haben sie das Thema Retouren. Und dann haben sie gesagt, wir machen die Logistik mal selbst. Und dann ist halt die Frage, du hast 50% Retouren in deinem Sortiment. Wie schnell schaffst du das denn eigentlich und wer kümmert sich darum in deiner Organisation, dass eine Ware, die zurückgeschickt wird, wieder kommissioniert wird? Wie lange dauert denn das? Dauert das 24 Stunden oder dauert das 72 Stunden? Und auf einmal haben die gemerkt, das Ding kann gar nicht profitabel betrieben werden. Dann haben sie E-Commerce mal wieder eine Zeit lang nach draußen gegeben, also nicht E-Commerce, sondern das ganze Logistikthema. Aber auf einmal wird so dieser ganze, was da auch im Bereich Logistik, also alles, was nach dem Kauf, nach dem Buy-Button passiert, da haben sich dann auch wirklich, also da hat es eine Explosion an neuen Stellen und an neuen Anforderungen gegeben, wie man dann da tatsächlich wirklich vernünftig arbeitet, um sowas auch prozessorientiert vernünftig umsetzen zu können.
Ja. Fashion ist natürlich nochmal besonders spannend. Das ist so eine Mischung. Das ist nochmal was ganz Eigenes, weil die Unternehmen schon ein bisschen die 2C-Erfahrung ja mit eigenen Stores oft hatten.
Das stimmt, ja.
Das ist nochmal eine ganz, mit ganz speziellen Anforderungen gesehen. Aber ist natürlich genau, was du sagst, ja, wenn der Logistikverantwortliche da noch nie sich um die Retouren kümmern musste und plötzlich kriegt er die Aufgabe, mit 50% Retouren zu handeln, dann ist das ja was, wenn er vorher nur Paletten weggeschickt hat, was überhaupt nicht in seinem Kompetenzfeld oder Erfahrungsfeld liegt, wo er aber, weil Logistik draufsteht, sich drum kümmern müsste. Und ich glaube, dass viele Organisationen genau damit zu tun
haben. Ist wie der IT-Leiter, der auf einmal sich um den Online-Shop-Betrieb kümmern muss, der das noch nie vorher gemacht hat. Ne? Und du sagst, ich habe da ungefähr eine Ahnung von, aber was bedeutet das denn überhaupt? Ne? Ja. Wieso kostet so ein Shop dann auf einmal 400.000 Euro und nicht 100.000 Euro? Mhm. Und du hast ja teilweise Jahresprojekte gehabt. Es gab ja früher Softwarelösungen, ne? Also das war eine Katastrophe, sowas zu implementieren. Dann kam ja irgendwann das ganze Cloud-Thema. Und auf einmal ging alles viel schneller.
Ne? Und jetzt, wenn wir das wissen, es ist kompliziert. Ich glaube, es ist kompliziert. Und es wurde vor 10 Jahren ja schon von digitaler Transformation immer gesprochen. Und dann habe ich mich mal gefragt, Transformation impliziert ja, dass man weiß, dass man von einem Status X zu einem Status Y irgendwie kommt. Aber der Status Y war ja unklar. Aber heute würde ich schon sagen, Transformation bedeutet, dass die Organisation das schafft, das Thema E-Commerce, was bei den meisten Unternehmen ja irgendwie zwischen mindestens 10% bis 50%, 60%, 70% heute ausmacht. Sie müssen es irgendwie in ihrer Organisation verankern und das ist eine Transformation. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, dann ist ja auch klar, dass auch die Offline-Käufe, die Offline-Retail-Kundschaft hat ja auch die haben doch alle Online-Shops. Also es ist eigentlich ist es online first, und wenn man noch mitzählt, wie viele Kunden sich informieren in ihrer Customer Journey online, bevor sie auch offline kaufen, dann ist klar, dass wir eine andere Situation haben. Und Transformation heißt ja dann, dass man das schafft, in der Organisation zu bedienen. So. Und wie würde jetzt aus deiner Sicht diese Abteilung, wo würde man die verankern? Weil das ist, glaube ich, das, was die meisten interessiert. Wie machen wir das denn jetzt, wenn sie da immer noch irgendwie Stabstelle von an die Geschäftsführung ist, die es aber nicht blickt, oder irgendwo im Vertrieb Linien hat? Wie wäre jetzt die optimale Organisation aus deiner Sicht aufgestellt?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, und das hängt so ein bisschen davon ab, wie groß das Unternehmen ist, welche Produkte es verkauft, wie viele Produkte das sind. Sind das 50 Produkte oder sind das 50.000 Produkte? Verkaufen sie national, international? Ist das ein Mittelständler? Ist das ein Konzern? Also da kommen so unheimlich viele Fragestellungen. Das ist ja auch teilweise Themen unserer, wenn wir mit dem Kunden, also wir machen ja nicht nur das Thema Personalsuche, sondern halt auch so Themen wie Organisationsstrukturen, Organisationsdesign. Und da stellen wir natürlich immer im Vorfeld den Kunden wahnsinnig viele Fragen. Wo steht ihr heute? Wo seht ihr eure größten Pain Points? Wo wollt ihr hin? Na, wie viel Umsatz macht ihr heute online? Wie viel in Zukunft? Was ich auch gerade sagte, wo drückt denn der Schuh tatsächlich so aus eurer Sicht? Und dann hast du erstmal eine vernünftige Bestandsaufnahme. Und du musst vor allen Dingen auch feststellen, also erstmal, um Transformationen umzusetzen, brauchst du das massive Buy-in von der Geschäftsführung. Du brauchst einen Executive Sponsor in der Organisation. Wenn du den nicht hast, vergiss es. Funktioniert jetzt nicht.
Aus meiner Sicht sogar gegebenenfalls Eigentümer. Genau.
Ja. Genau. Also Eigentümer, ne? Eigentümerstruktur. Ne? Also auf jeden Fall muss es aus dem Shareholder, ne? Also denjenigen, also kommen, die tatsächlich da den meisten Einfluss haben. Das ist total wichtig. Wenn ich das habe, dann kann ich mir überlegen, wo ich die Organisation aufhänge. Es gibt so mehrere Möglichkeiten. Eigentlich gibt es so zwei, meines Erachtens zwei grundsätzliche Möglichkeiten, das zu machen. Also erstmal so die Voraussetzungen zur Transformation und halt auch sich dann zu überlegen, wo man das Thema E-Commerce aufhängt, ist erstmal, ich brauche ein Verständnis davon, dass ich Prozesse, nicht alle auf einmal, weil das bringt mich um, aber Schritt für Schritt, dass ich Prozesse immer vom Kunden her denke. Das klingt jetzt erstmal sehr banal, aber dadurch brichst du zwangsläufig die Silos auf. Ja? Also ich fange jetzt gerade so ein bisschen von unten an. Ne? Also, und dann kommen wir gleich dazu, wo hänge ich das denn Ganze jetzt auf? Weil das ist dann die logische Konsequenz daraus. Weil man kann das top-down machen. Dann sagt einer, mein Business. Kann man machen. Aber ich würde erstmal schauen, wie muss denn so ein Prozess aus Kundensicht aussehen? Ja, weil du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Dem Kunden interessiert das nicht, wo er kauft. Wo kommt der Impuls her? Der Impuls kann über ein Social Media TikTok kommen, der kann über eine Promotion kommen, der kann über einen Handzettel in meinem Briefkasten kommen, der kann kommen, dass ich gerade irgendwo offline auf der Retail-Fläche stehe und inspiriert werde und dann einen Preisvergleich mache oder mal schaue, ob es woanders noch verfügbar ist oder so. Also der Kunde ist, dem Kunden ist der Kanal ja völlig egal, ne? Das spielt keine Rolle. Ich lasse mich inspirieren oder ich habe einen konkreten Bedarf und ich möchte das Produkt kaufen, und zwar jetzt und nicht morgen, und ich will nicht drauf warten.
Und für den Hersteller auch nochmal neu, das würde ich gerne reinschmeißen. Das ist von Google, ja. Das gab es vor 10 Jahren, glaube ich, schon eine Studie mit dem Single Moment of Truth. Ja. Ja. Das heißt, ich stehe, das kann sich auch jeder ja als, der ja auch Kunde ist, sich vorstellen, ich stehe im Garten, mein Schlauch ist geplatzt, ist zu kurz, muss irgendwo hin, dann ziehe ich mein Handy raus und lass mir erklären, wie das geht. Und in dem Moment ist für mich, wenn ich Markenhersteller bin, früher musste ich ja zuerst die Entscheidung treffen, wo ich das kaufe, an welchem Point of Sale. Ich musste in ein Geschäft gehen, wo ich das vermutet habe. Dann habe ich eine Beratung schlecht. Und dann habe ich mich entschieden, welche Marke, und war darauf angewiesen, die Marken zu nehmen, die ich da vorgefunden habe. Und heute habe ich das Problem Und im nächsten Moment will ich wissen, okay, was ist denn jetzt das beste Produkt für mich? Dafür gehe ich nicht erst in den Laden, sondern da ist die Aufgabe plötzlich für Hersteller, eine neue Disziplin, da zu sein, wo der Kunde jetzt sucht. Und genau, wenn ich mich damit beschäftige, dann muss ich auch im nächsten Schritt sagen, okay, warum soll der nicht direkt bei mir kaufen? Das ist immer das D2C-Thema nochmal. Also Perspektive ist für viele weit weg. Aber warum soll ich den jetzt nochmal in ein Geschäft schicken oder zu einem Händler und Marge weglassen, wenn ich darum kämpfe mit meinen Wettbewerbern im Herstellerumfeld, diesen Kunden zu erreichen? Ne? Also das nochmal pro D2C in dieser veränderten Customer Journey. Wollte ich nochmal als Randnotiz nochmal reinschmeißen, weil ich das total, so wichtig finde.
ist richtig und wichtig, total. Ne? Und also ich würde als allererstes erstmal gucken, ich muss mir anschauen, wie sieht die Customer Journey aus? Und wie kriege ich die Customer Journey frictionless, also ohne große Ablenkung hin? Und wo der Kunde dann kauft, ist letztendlich eigentlich egal, ist natürlich mal ein Margenthema und so weiter, aber ich muss den Kunden zum richtigen Zeitpunkt bestmöglich bedienen. So, also das ist so ein Thema. Ne? Und das kann man immer an einem Produkt festmachen. So, stell dir vor, du verkaufst dann halt Gartenschläuche, Rasenmäher oder was auch immer oder halt nur Hosen, ne? Dann stellt sich ja die Frage, wer ist denn hier für dieses Produkt Hose oder Rasenmäher verantwortlich? Da hast du nämlich den Einkauf, ne, der plant die Sortimente, die Breite und die Tiefe und die Stückzahl. Dann hast du halt jemanden, der für das Thema Warenpräsentation im Shop verantwortlich ist, ne, dass es vernünftig aussieht, dass es mit dem vernünftigen Impuls dargestellt wird, egal ob Marktplatz oder nicht. Ne, also sprich, du hast das Thema Produktdaten, ja, du hast Produkt zur Verfügungstellung, dann hast du das Thema Customer Acquisition, also wer setzt den Marketingimpuls, wie setze ich den Marketingimpuls, und dann hast du das Thema Conversion, dann hast du das Thema Pick, Pack, Ship, also das ganze Logistikthema, dann hast du halt Loyalty, CRM, Customer Service, und das sind alles so, das ist wie eine Kette. Ich habe ein Produkt, das muss konfiguriert werden, geplant werden, Sortimente, es muss dargestellt werden, es muss verkauft werden, es muss geliefert werden, ich brauche einen tollen After-Sales-Service, wie es im echten Leben auch ist. So. Und dann hast du natürlich Supporting Functions, die darauf einzahlen, Marketing. Ja, und du hast das Thema Online-Shop. Wer kümmert sich darum, dass der Online-Shop technisch funktioniert? Wer kümmert sich darum, dass die Daten alle in einen großen Topf, in einen Data Lake oder in ein System reinfließen? Wer kümmert sich darum Compliance? Wer kümmert sich um das Thema Security? Ne? Und das sind so die Supporting Functions. So, und dann legst du mal diesen ganzen, also das machen wir mit unseren Kunden immer. Wir zeigen denen so, jetzt guckt euch mal hier die Customer Journey an, was ihr alles dafür braucht, um euren Kunden gut zu bedienen. So, und jetzt versucht das mal in einzelne Abteilungen reinzupacken. Das ist nicht so einfach. Ja? Das ist nicht so einfach. So, und dann kann man nämlich sehen, also unsere Empfehlung ist eigentlich immer, brich den gesamten Prozess an der Customer Journey auf und dann guckst du mal, wo deine Probleme sind. Wo hakt es denn gerade und wo läuft es besonders gut? Und dann stellt sich die zweite Frage, was ist mein KPI-Konstrukt? Ja? Und wer ist für welche Zahl verantwortlich? Und daraus leitet sich die Verantwortung ab, meiner Meinung nach. So, wenn es der Umsatz ist, dann muss zwangsläufig der Vertrieb verantwortlich sein für den Umsatz, der im Shop passiert. Der hat den Hut auf. Wenn es um das Thema Return on Advertising Spending geht, dann ist das eigentlich eine Marketingmetrik, wo jemand im Marketing den Hut aufhaben muss. Ne? Also das ist halt, Marketing ist halt nicht nur Brand, sondern ist halt Performance, ne? Unter anderem. Wenn es um das Thema Customer Loyalty geht, dann ist das CRM-Team, das hängt entweder am Vertrieb oder am Marketing. Wenn es darum geht, wie schnell ist mein Shop, dann muss eigentlich die IT dafür verantwortlich sein. Die meisten IT-Leute können das nicht. Es sei denn, E-Commerce hat einen signifikanten Anteil am Umsatz, dann können die das, weil die eine eigene Abteilung dafür haben oder einen eigenen Bereich. Und somit kommst du zwangsläufig darauf hinaus, wenn du eine größere Organisation hast, du musst, ja, viele hassen dieses Wort, aber du musst halt irgendwie in dieser Matrix denken. Du hast einen Verantwortlichen für eine Zahl, ne? Und deswegen brauchst du diese Zahlen, die ja ständig getrackt werden. Und dann musst du jemanden haben, der für diese Zahl verantwortlich ist. Und die Leute müssen nun mal zusammenarbeiten. Du kannst in diesen Silos nicht mehr arbeiten, sondern du musst einfach so, wenn du das Ganze vom Kundenprozess und KPI denkst, dann lösen sich die Silos automatisch auf. Es sei denn, du hast natürlich jemanden oben in der Geschäftsführung sitzen, der sagt, mir doch egal. Ne? Dann funktioniert das Ganze natürlich nicht. Und da kommen halt wieder so, sag mal, ich würde nicht sagen modernere, aber logischere Organisationsstruktur zutage.
Würde ich gerne in die nächste Folge. Mit Blick auf die Uhr. Ich würde gerne noch eine Folge aufnehmen und da in die Tiefe nochmal gehen. Also wir haben jetzt, ich habe verstanden, wo hänge ich das auf? Wo hänge ich E-Commerce und wo hänge ich E-Commerce auf? Ich muss vom Kunden wegdenken. Als erstes, wenn ich das herausfinden will, muss ich anders denken, und zwar vom Kunden weg, damit ein High-Performance-Team entstehen kann. Ja. Die Person Chief Digital Officer mit der Kompetenz von, hat auch mal was digital gemacht vielleicht oder hat mal eine App oder ist unter Umständen nicht das Richtige, würde ich aber gleich nochmal, weil wir jetzt schon 45 Minuten erreicht haben, würde ich in die nächste Folge nehmen. Also wie ist denn die Kompetenz des CDO? Und wir können schon erahnen, also dein Blick ist, dass das Thema E-Commerce und digital eine zentrale Rolle bekommen muss und dass das die Transformation sein muss. Genau. Ne?
Ja, ganz genau, definitiv. Ne? Du kannst es einfach nicht mehr als separates Speedboot sehen, sondern es ist integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Und dann weiß ich halt, jetzt muss ich was verändern.
Und dann würde ich damit in die nächste Folge gehen, dass wir hier die Folge zumachen. Ich glaube, wir haben genügend mitgenommen, haben 45 Minuten, eigentlich habe ich immer noch 15 Minuten. Sag Lars danke. Ich sag mal bis zur nächsten Woche. Wir nehmen es aber jetzt gleich auf. Aber es wird dann nächste Woche veröffentlicht. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir hier wir haben ja Video. Am Bildschirm oder wo immer du gerade bist, einen erfolgreichen Tag deinem Unternehmen. Viel Erfolg und dir maximale Wirksamkeit innerhalb deines Unternehmens. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören.